Dieses ist ein Tag, zurückzublicken, in der Gegenwart innezuhalten, sich zu fragen, was können wir tun heute, um damit die Zukunft zu gestalten. Und da wir in Berlin sind, und es ist mir eben eigentlich erst bewusst geworden, gestatten Sie mir, bewusst geworden in Hinsicht meiner politischen Entwicklung, freue mich über den hohen Grad der Aufmerksamkeit. Es war 1962 im Februar, ich will jetzt Ihnen nicht sagen, wie alt ich war, und ich kam mit meiner Schulklasse aus dem Landkreis Osnabrück das erste Mal hier nach Berlin West. Und dann habe ich die Mauer gesehen. Und dort an der Mauer habe ich mich entschieden, mich politisch zu engagieren. Und dann im Jahre 1976, ich war Kreisvorsitzender der Jungen Union im Landkreis Osnabrück. Die Mauer bestand 15 Jahre und es gab die Absicht, einen großen Sternmarsch mit Bussen nach Berlin zu machen. Und ich glaube, 45 Busse aus der Bundesrepublik Deutschland haben sich auf den Weg nach Berlin gemacht und nur 2 Busse haben Berlin West erreicht. Sie sind durchgelassen worden von der Volkspolizei. Und ein Bus war der, in dem ich war. Und warum sind wir durchgekommen? Wir sind durchgekommen, weil in unserem Bus eine junge Britin war und ein junger Amerikaner. Und es war die Politik von Konrad Adenauer, die europäische Einigung und das westliche Bündnis. Und beides gehört zusammen. Und deswegen können wir heute Konrad Adenauer dankbar sein, dass er die Grundlagen für unsere Politik gelegt hat. Und meine Damen und Herren, ich bin oft gefragt worden, als ich das erste Mal kandidierte für das Europäische Parlament bei der ersten Direktwahl 1979, wird nicht durch die europäische Einigung die Einheit Deutschlands unmöglich und zementieren wir nicht die Teilung Europas? Nein, das Gegenteil war richtig und für mich ist es das Wunder unserer Generation. Nicht nur die Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990, sondern dass 3 Nationen, die von der Sowjetunion okkupiert waren, nämlich Estland, Lettland und Litauen, die Warschauer Paktstaaten Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn und Slowenien, dass sie am 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union werden konnten und jetzt Bulgarien und Rumänien zum 1. Januar 2007. Dieses bleibt das Wunder unserer Zeit und wir sollten uns auch heute von Herzen darüber freuen, heute, wenn wir an die römischen Verträge von vor 50 Jahren denken. Und symbolhaft kommt es ja auch zum Ausdruck, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die jetzt das ganze freie Europa vertritt als Präsidentin des Europäischen Rates, aus dem früheren unfreien Teil Deutschlands kommt. Auch dieses symbolisiert die großartige Entwicklung unseres Kontinents. Aber wir müssen uns auch heute fragen, und sowohl Angela Merkel wie José Manuel Durão Barroso haben davon gesprochen, und das gehört zum Europa der Bürger dazu, dass wir uns fragen, was ist die Grundlage der europäischen Einigung, was ist unser Menschenbild? Und Jacques Delors hat einmal in der Tradition von Robert Schumann davon gesprochen, wir müssen die Seele Europas wiederentdecken. Und der große polnische Europäer Władysław Bartoszewski, der vor wenigen Tagen 85 Jahre alt geworden ist, und ich glaube, Bernhard Vogel, die Adenauer Stiftung wird ihn, wie er mir sagte, am Telefon noch einmal besonders ehren, in Anwesenheit auch des Ehrenbürgers Europas von Helmut Kohl. Władysław Bartoszewski hat einmal gesagt, Europa, das bedeutet vor allem die Freiheit der Person, die Menschenrechte, politische und ökonomische. Und beide haben recht. Und ich möchte von den europäischen Werten sprechen. Der Würde der Person, der Menschenwürde, der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsordnung und der sozial-marktwirtschaftlichen Ordnung. Und meine Damen und Herren, das sind keine abstrakten Postulate, sondern für unsere tägliche Politik haben diese Werte größte Bedeutung. Und wir müssen sie den Menschen wieder vermitteln, Bei aller Bedeutung der Wirtschaft und der Freude auch über den Euro, und Angela Merkel hat auch von der friedensstiftenden Bedeutung des Euro gesprochen. Das ist alles wichtig, aber der Kern sind unsere Werte. Und wenn wir die Werte ernst nehmen, dann bedeutet das beispielsweise, wir wollen ein handlungsfähiges und demokratisches Russland. Wir erwarten aber auch von den russischen Behörden erkennbare Anstrengungen, dass die Mörder der Journalistin Anna Politkovskaja, die so viel für die Freiheit, die Pressefreiheit ihres Landes getan hat, dass die Mörder der Verantwortung und den Gerichten übergeben werden. Dafür müssen wir uns einsetzen. Und ich sage nachdrücklich, als Freund der Vereinigten Staaten von Amerika, und ohne die USA wären weder der Nationalsozialismus noch der totalitäre Kommunismus überwunden worden. Aber wenn wir unsere Rechtsordnung, unsere Prinzipien ernst nehmen, dann müssen wir auch mit Überzeugung und auch in der angemessenen Weise unseren amerikanischen Freunden sagen, dass Guantanamo mit unseren Rechtsprinzipien in Europa nicht vereinbar ist. Und wir schützen das menschliche Leben. Und wenn das menschliche Leben für uns der höchste Wert ist, dann müssen wir auch denjenigen, die den Holocaust leugnen, wie der Staatspräsident einer großen Kulturnation, ihm in aller Deutlichkeit widersprechen und ihm begegnen, damit nicht ein neuer Holocaust als Schrecken über die Menschheit kommt. Und wenn die Menschenwürde für uns ein hoher Wert ist, dann müssen wir eintreten für einen sicheren israelischen Staat, aber in gleicher Weise für einen palästinensischen Staat, um damit die Grundlagen zu schaffen, dass diese beiden Völker in Frieden leben können. Meine Damen und Herren, ich denke, dass wir diese Werte den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa neu vermitteln müssen. Dass wir aber auch die neuen Herausforderungen, von denen sowohl Angela Merkel wie José Manuel Durão Barroso gesprochen haben, die neuen Herausforderungen, sozusagen die Begründung, die Neubegründung der Europäischen Union in der Gegenwart verdeutlichen müssen. Dazu gehört die Sicherheit. In der Globalisierung müssen wir uns einstellen auf mehr Wettbewerb. Und wir müssen die notwendigen Reformen dafür schaffen. Aber wir müssen den Menschen auch vermitteln, dass unser europäisches Sozialmodell dabei nicht verloren gehen soll. Zu den neuen Herausforderungen gehört der Klimawandel. Und das ist ein Anliegen, bei dem wir Europäer zusammenarbeiten müssen. Und wenn wir nicht vorangehen, die anderen tun es nicht. Und ich habe gerade vor wenigen Tagen mit unserem Bundestagspräsident Norbert Lammert vereinbart, dass wir eine Parlamentarierkonferenz zwischen Europäischem Parlament und den 27 nationalen Parlamenten der Länder der Europäischen Union zu diesem Thema machen wollen. Dazu gehört die Energieversorgung. Und gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang eine Bemerkung zu Polen. Ich hoffe, dass wir als Deutsche niemals vergessen, dass ohne Solidarność und ohne die große geistig-moralische Kraft von Johannes Paul II., der den Polen zugerufen hat, habt keine Angst. Ohne Solidarność und ohne die Polen wäre auch die Einheit Deutschlands so schnell nicht möglich geworden. Aber ich sage auch unseren polnischen Freunden, und ich habe die Ehre, den polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski in der nächsten Woche in Brüssel im Europäischen Parlament begrüßen zu dürfen. Ich bitte unsere polnischen Partner und Freunde, vergesst niemals, dass es ein großer Landsmann von euch war, Johannes Paul II., der die Tore für Polen zu Europa geöffnet hat, und lasst sie offen und wirkt mit am Aufbau des gemeinsamen Europa. Und Polen hat ein Recht auf unsere Solidarität in der Energieversorgung. Und Solidarität ist kein abstrakter Begriff. Wenn Polen die Befürchtung hat, durch einen Drittstaat von der Energieversorgung abgeschnitten zu werden und dieses eintreten sollte, dann müssen unsere polnischen Nachbarn wissen, dass ihre Interessen unsere Interessen sind, weil wir der gemeinsamen Europäischen Union angehören. Zur Sicherheit gehört auch eine gemeinsame Politik der Immigration. Und wir müssen in kluger Weise Immigration und Integration miteinander verbinden. Und gerade hier in Berlin, wo die Mauer gestanden hat, dürfen wir uns und müssen wir uns daran erinnern, dass wir es nicht zulassen dürfen. Wir sind hier weit vom Mittelmeer entfernt, oder glauben es, wir sind nicht so weit entfernt. Aber das Mittelmeer darf nicht gleichsam eine neue Mauer für diejenigen werden, die nach Europa wollen. Nun sage ich nicht, dass alle, die nach Europa wollen, nach Europa kommen sollen, sondern wir brauchen Vereinbarungen mit den Ländern Nordafrikas und mit den Ländern in Afrika, dass die Menschen dort eine Zukunftschance haben und sich nicht in die Boote setzen und im Mittelmeer umkommen. Das ist eine Verpflichtung, die sich aus unseren Menschenrechten ergibt. Und nun stehen wir in der Gegenwart. Und unsere Bundeskanzlerin und Präsidentin des Europäischen Rates, Angela Merkel, hat die schwierige Aufgabe, eine Lösung zu finden, wie es mit dem Verfassungsvertrag weitergeht. Und es gibt Leute, die sagen, die Bundeskanzlerin, aber auch das Europäische Parlament, das ja an der Seite der Präsidentin des Europäischen Rates steht, gehen einen gefährlichen Weg, dass sie es versuchen. Sie könnten ja scheitern. Aber meine Damen und Herren, wenn wir es nicht versuchen würden, dann wären wir schon gescheitert und das wäre die größte Verantwortungslosigkeit, die wir uns zu Schulden kommen ließen. Und deswegen hoffe ich, dass es gelingt, in einer gemeinsamen Erklärung, es war die Idee von José Manuel Durão Barroso, dass der Europäische Rat, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament eine Erklärung zur Zukunft Europas hier in Berlin zum 25. März verabschieden können. Und ich würde mir wünschen, dass in dieser Erklärung nicht nur die Beschreibung dessen ist, was wir erreicht haben, und Europa ist eine Erfolgsstory, trotz der Defizite, die es überall gibt und die wir natürlich korrigieren müssen, dass wir uns zu unseren Werten bekennen, die Herausforderungen beschreiben und uns auch zu den notwendigen Reformen bekennen, die notwendig sind, ohne eine formelle Verbindung zu dem Gipfel im Juni in Brüssel herzustellen. Und dann muss es in Brüssel am 21. und 22. Juni dann eine Vereinbarung geben zwischen den Staats- und Regierungschefs, wie es weitergehen soll. Und das Europäische Parlament wünscht, dass es einen Fahrplan gibt und ein Mandat für eine Konferenz, die sich damit befasst. Und natürlich, Frau Präsidentin des Europäischen Rates, muss das Europäische Parlament darauf bestehen, dass das Europäische Parlament in angemessener Weise an den Arbeiten beteiligt wird. Das ist zugesagt, entnehme ich Ihrem Kopfnicken, wenn ich das richtig interpretiere. Und wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden. Und meine Damen und Herren, wir müssen eine Lösung finden, indem wir nämlich die Substanz, und am Ende wird es vielleicht nicht Verfassungsvertrag heißen, wir müssen eine Lösung finden, weil wir einmal erstens in der Europäischen Union uns auf gemeinsame Werte verständigt haben. Und ich teile völlig das, was Angela Merkel dazu gesagt hat. Und weil wir zweitens die notwendigen Reformen brauchen, ein transparent offen entscheidender bei Gesetzgebungsentscheidungen handelnder Rat, der nach Mehrheit entscheidet, nach klaren Mehrheitsprinzipien. Ein europäisches Parlament, das heute schon in 75% der europäischen Gesetzgebung gleichberechtigt ist und wir wollen das ausweiten auf 100%. Und die Kritiker von Brüssel, und man kann ja alles kritisieren auf jeder Ebene, und hier in Berlin, auch in der Stadt Berlin, gibt es ja Anlass, sicher auch an der Bundesrepublik Deutschland, an den Bundesländern, an den Kommunen, Anlass zur Kritik. Das ist überall der Fall. Aber wer Brüssel kritisiert und gleichzeitig Nein sagt zur Substanz des Verfassungsvertrages, ist nicht glaubwürdig, weil nämlich der Inhalt des Vertrages die Grundlage ist, erkannte Defizite abzubauen. Und deswegen brauchen wir das. Und ich hoffe, dass es dann gelingt, unter der vielleicht portugiesischen oder slowenischen, spätestens unter der französischen Präsidentschaft zu einem Ergebnis zu kommen, sodass wir hinreichend vor der Europawahl 2009 ein Ergebnis haben. Damit Europa fit ist, die Europäische Union, mit nahezu 500 Millionen Menschen, fit ist für die Zukunft im 21. Jahrhundert. Und lassen Sie mich eine letzte Herausforderung beschreiben. Das ist der Dialog der Kulturen. Wir in der Bundesrepublik Deutschland sind vielleicht nicht immer so wie unsere französischen, portugiesischen, spanischen, italienischen, griechischen Partner bewusst, wie notwendig es ist, mit der arabischen und islamischen Welt zusammenzuarbeiten. Und ich habe mir vorgenommen, alle Nachbarstaaten in der arabischen und islamischen Welt zu besuchen, um deutlich zu machen, wir, die Europäer, sind eure Nachbarn. Wir wollen nicht den Clash of Civilization, den Zusammenprall der Kulturen. Und gerade Konservative neigen ja oft dazu, das, was als Gefahr erkannt wird, auch schon realisiert zu sehen. Nein, wir können das abwenden, so wie wir entschlossen waren in der Europapolitik und in anderen politischen Fragen. Und wir wollen Partnerschaft, wenn es geht, Freundschaft mit der arabischen und islamischen Welt. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen in der arabischen Welt dieses auch wollen. Aber diese Zusammenarbeit, dieser Dialog muss sich stützen auf die Prinzipien der Wahrhaftigkeit und der gegenseitigen Toleranz. Ich habe einmal ein Gespräch geführt in einer Hauptstadt eines arabischen Landes mit einem hohen Vertreter des islamischen Glaubens. Und dann fragte er mich, wie werden Moslems in Deutschland und in Europa behandelt? Und meine Antwort war, sie sind nicht immer so integriert, wie es notwendig wäre, aber in der Regel haben sie ihre Gebetshäuser und ihre Moscheen und können ihren Glauben leben. Dann habe ich eine Frage gestellt. Exzellenz, ist es wahr, dass in Ihrem Land, wenn eine Muslima, ein Moslem, Christin oder Christ werden möchte, dass dieses nach den Gesetzen ihres Landes mit dem Tode bestraft werden kann? Die mir nicht gegebene Antwort war die Antwort. Meine Damen und Herren, wenn der notwendige Dialog mit der islamischen und arabischen Welt erfolgreich sein soll, und er muss erfolgreich sein, dann muss er sich gründen auf die Prinzipien der Wahrhaftigkeit und der gegenseitigen Toleranz. Und wir müssen einiges auch sicher besser machen in der Europäischen Union. Und die Kommission ist ja, und ich glaube, ich verletze nicht die Neutralität meines Amtes, wenn ich sage, dass die Kommission alles in allem auf einem guten Wege ist. Und wir sollten uns bei beabsichtigter europäischer Gesetzgebung immer fragen, ist diese Gesetzgebung nötig für die Menschen? Dient sie dem Schutz der Umwelt oder der Schöpfung? Ist diese Gesetzgebung notwendig, um unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Welt zu steigern? Und senkt diese beabsichtigte Gesetzgebung die Bürokratie und Kosten? Und nur wenn wir eine positive Antwort darauf geben können, dann sollten wir eine solche Gesetzgebung nach dem Prinzip der Effizienz, der Steigerung, auch der Leistungsfähigkeit der Europäischen Union uns vornehmen. Wenn aber die Antwort Nein ist, wenn es zu weniger Wettbewerbsfähigkeit führt, wenn es zu weniger, zu mehr Kosten, zu mehr Bürokratie führt, dann sollten wir uns die Sache noch einmal überlegen. Und meine Damen und Herren, dieses Europa, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich fahre relativ selten außerhalb Europas, weil man innerhalb der Europäischen Union schon genug zu reisen hat. Aber wenn man zurückkommt in diese Europäische Union, dann empfindet man, so geht es mir, ein Gefühl der Freude. Dieses Europa ist so vielfältig. Jede Stadt ist anders, jede Region ist anders. Und es gibt auch Wettbewerb zwischen den Städten und Regionen. Und das ist unsere europäische Vielfalt. Und das müssen wir schützen. Aber Helmut Kohl hat einmal gesagt, wir können bei der Lösung der großen Fragen nicht zu lange warten. Bei der Lösung der großen Fragen muss Europa zu seiner Einheit finden. Und wenn wir Kurs halten, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung und auch die Institutionen, die hier vertreten sind, und Sie, meine Damen und Herren, dann wird der Traum wahr, dass dieses Europa, was einen großartigen Weg zurückgelegt hat in den letzten 50 Jahren, wir sind heute viel weiter, als wir jemals gedacht haben, wird dieses Europa, wenn wir entschlossen bleiben und wenn wir in einer klugen Weise Leidenschaft und Geduld, beides ist notwendig, miteinander verbinden, dann werden wir erfolgreich sein. Und das wäre auch ein schönes Geschenk, lieber Herr Vogel, an die Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank.